Gut, ich habe heute ein ganz traditionelles Thema. Ganz traditionell. Und das heißt Pfingsten-Geburtstag der Gemeinde. Habe ich noch nie drüber gesprochen, aber macht er nicht. Pfingsten-Geburtstag der Gemeinde. Und letztes Jahr habe ich mal drüber gesprochen, was zu Pfingsten tatsächlich im Herzen der Jünger passiert ist. Nachdem der Heilige Geist eingezogen ist in die Herzen der Menschen, der 120, haben sie angefangen in neuen Sprachen zu reden und dann kamen mehrere Leute dazu, dies, das und jenes. Aber was in den Herzen passiert ist, das übersehen wir meistens, wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen. Ja, und das hast du alles im Zusammenhang mit dem Alten Testament, wo dieses Pfingstfest, Schavut, übrigens Chag Shavuot Sameach, also ein gesegnetes Schavutfest von all unseren messianischen Freunden und Gemeinden aus Chemnitz, Ukraine und Israel. So, und ich habe das letzte Mal jetzt vor Jahr mal versucht auseinanderzunehmen, was die Juden über viele Jahre gefeiert haben, dieses Schavutfest, also dieses Fest 50 Tage nach Pesach. Und was die eigentlich feiern und was das für eine Bedeutung hat und wie sich das im neuen Bund erfüllt hat. Amen. So, und Jesus ist das Ja und das Amen auf jede Verheißung des Vaters. Er hat all das erfüllt, was im alten Bund ein Vorschatten war. Und er hat diese Dinge alles erfüllt. Also es heißt, das geht mit Pfingsten nicht erst ganz neu los, sondern was da mit den Jüngern passiert ist, hat alles einen Schatten in dem alten Bund. Und um das zu verstehen, was zu Pfingsten geschehen ist, brauchst du diesen Zusammenhang. Amen. Und darum soll es auch heute gehen. Wenn wir darüber sprechen, Pfingsten, Geburtstag der Gemeinde, dann heißt es einfach, dass da der neue Bund in Kraft getreten ist nach dem Leiden und Sterben und Auferstehen von Jesus. Und Jesus hat verheißen in Apostelgeschichte 2, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet, mit auf der Kraft aus der Höhe. Und die Verheißung des Vaters wird auf euch kommen. So gibt es im Wort Gottes 6000 Verheißungen. Vom 1. Mose bis Offenbarung enthält die Schrift 6000 Verheißungen für uns genauso. Amen, heute. So. Und aber nur eine dieser Verheißungen wird die Verheißung des Vaters genannt. Und das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Kann man alles nachlesen, Apostelgeschichte 2. So. Und so hat Jesus sich schon vorbereitet, dass wenn er in den Himmel aufgefahren ist, diese Verheißung auf diese Erde herabgießen wird. So, und vor 2000 Jahren reichlich ist das tatsächlich passiert. Und wenn die Jünger dort, die 120, mit dem Heiligen Geist zum Pfingsttag plötzlich erfüllt wurden, ja, der Heilige Geist kommt plötzlich, unerwartet. Sie sollten warten und dann geschah es 10 Tage später. Die waren vorbereitet, wussten aber nicht, in welcher Stunde oder welchen Tag das passiert. Sie sollten einfach warten. Und plötzlich kam der Heilige Geist mit gewaltigem Wind, ein Geräusch, mit Feuerzungen und so weiter und hat seine Auswirkung in den Herzen gehabt und das kam dann in Form von neuen Sprachen heraus. So, und sie mussten auf diese Verheißung warten, dass der Vater sie ihnen gibt. Amen. Und das beweist, dass Jesus im Himmel angekommen ist. Jesus hatte gesagt, wenn ich zum Vater auffahre, dann gieße ich den Heiligen Geist, die Verheißung des Vaters, auf euch aus. Das heißt, wenn Jesus um mich angekommen wäre, hätte er es keine ausgießen. Also Pfingsten ist ein Beweis, dass Jesus neben dem Vater Platz genommen hat und den Heiligen Geist ausgegossen hat. Die 120 haben das erlebt. Sie gingen auf die Straße. Jeder sprach in neuen Sprachen, 120. Ich habe das heute früh gedacht, wo der Heilige Geist uns im Frühgebet in ein lautes Sprachengebet geführt hat. Wir waren ja keine 120. Aber überleg mal, das waren 120, die so, wie wir heute früh im Frühgebet gebetet haben, vielleicht noch lauter, weil die total erfüllt waren mit der Freude, dort auf die Straße Jerusalems gegangen sind. Aus dem Obergemach raus auf die Straße. 120. So. Und dann hören so viele Volksgruppen ihre eigene Muttersprache. Was war dort in Aktion? Die zwei Gaben, wie der François letzte Woche schon richtig gesagt hat, die es im Alten Testament nicht gab. Die Gabe der Sprachenrede plus Auslegung. Das heißt, jeder, der gehört hat, hat gleichzeitig die Gabe der Auslegung bekommen, weil aus den vielen Sprachen hat jeder seine Muttersprache herausgehört. Also Sprachenrede und Auslegung war zu Pfingsten dort in Aktion. Das heißt, die sind nicht nacheinander, der eine hat Aramäisch gesprochen, der andere Griechisch, der andere, was weiß ich, ja, ne, was da alles aufgezählt ist. Nee, das ging alles und jeder hat seins draus gehört. Und viele sagen, der Geburtstag der Gemeinde war dann, als diese 3000 sich bekehrt haben am Pfingsttag. Dann begann die Gemeinde. Das ist die Geburtsminute. Bekehrung von 3000 Menschen. Stimmt das? Das war eine Auswirkung. Das war nicht die Geburtsminute. Die Gemeinde, die Geburtsstunde der Gemeinde war, als der Heilige Geist auf 120 vorbereitete Herzen fiel. Und die Auswirkung war, dass 3000 dazukamen, die das selber erlebten. Und das wollen wir heute mal näher beleuchten, weil wenn wir das begreifen, was dort geschehen ist, das hat für uns eine enorme Bedeutung, auch für uns persönlich und für die Gemeinde. Dann holst du den Kern oder siehst du den Kern von Gottes Plan und Absicht, was ein Nachfolger Jesu Christi im neuen Bund ist, was ihn ausmacht und was Gemeinde ausmacht. Also man kann viel über Gemeindegründung, über Gemeindebau, viel über Gemeinde sagen. Man braucht den Kern dazu. Alles andere fädelt sich auf. Amen. Und diesen Kern findest du als erstes aus dem Herzen des Vaters in 2. Mose 25, Vers 8. Wie gesagt, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Verheißung des Vaters. Und so musst du das von seiner Sichtweise her sehen. Was ist Gottes Plan für dich als Christ, als Nachfolger von Jesus? Und was ist Gottes Herzensplan für die Gemeinde? Und hier steht in 2. Mose 25, Vers 8, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Schafft mir ein Heiligtum, schafft mir einen heiligen Gott, einen heiligen Ort, wo ein heiliger Gott wohnen kann. Und das hier auf dieser Erde, weil Gott wohnt im Himmel und er ist heilig und der ganze Himmel ist heilig. Und er will, was im Himmel ist, auf die Erde und er möchte Gemeinschaft mit den Menschen, nicht erst noch, wenn sie von dieser Erde gehen, sondern er möchte Gemeinschaft mit den Menschen jetzt, heute und hier. Und er möchte mit uns so nah wie möglich zusammen sein. Das ist das Herz des Vaters. Amen. Zu seinen Kindern, zu denen wir berufen sind. Na, wir sagen alle, wir sind Kinder Gottes. So, und dieses Herz des Vaters, übrigens wird Gott als Vater auch schon im Alten Testament mehrmals erwähnt. Und dieses Herz des Vaters findest du in dem Ausdruck, was er Mose sagt hier, schafft mir ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann. Und das war dann auf die Stiftshütte bezogen, später der Tempel. Wie gesagt, das sind alles äußere Dinge im Alten Bund. Aber das Herz Gottes hat sich nie verändert. Und 2. Mose 29, 45, 46 spricht Gott dasselbe. Und diese Aussagen findest du viele Male im Alten Testament. Ich habe bloß die zwei Stellen rausgenommen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen, Vers 45, 2. Mose 29. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr ihr Gott. Gott hat ganz klar gesagt, warum er das Volk Israel aus Ägypten der Sklaverei herausgeholt hat. Damit sie ins verheißene Land kommen. Steht ja nicht. Das gehört alles dazu. Damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Ich will ihr Gott sein. Das heißt, Gott wollte in der Mitte des Volkes wohnen. Und im Alten Testament liest du, dass er in Form einer Wolkensäule am Tag und Feuersäule am Nacht da mit ihnen präsent war. Er wohnte in ihrer Mitte, dann im Allerheiligsten der Stiftshütte, im Allerheiligsten des Tempels. So. Aber hier, da will ich nochmal einen richtigen Punkt draufsetzen, das ist das Herz des Vaters, schafft mir ein Heiligtum, schafft mir hier auf dieser Erde einen heiligen Ort, wo ein heiliger Gott wohnen kann. Denn ein heiliger Gott kann nicht unter unreinen Menschen wohnen, also unreinen Lippen oder Menschen voller Sünde. Also braucht es erst einen heiligen Ort, damit Gott wohnen kann. Und wie er die Israeliten gesagt hat, hier in Vers 46, ich habe euch aus dem Land Ägypten geführt, aus der Sklaverei, um in eurer Mitte zu wohnen. Genauso hat der Herr dich aus der Knechtschaft der Welt, aus der Knechtschaft Satans und der Sünde herausgeführt. Warum? Damit wir alle singen, wir sind frei in dem Herrn alle Zeit. Gut. Er hat dich herausgeführt aus der Knechtschaft des Satans und der Sünde in der Welt, damit er in dir wohnen kann. Amen. Damit er in dir wohnen kann. Damit die Verheißung des Vaters Realität wird. Schaffe mir einen heiligen Ort. Raus aus der Welt. Raus aus der Knechtschaft des Teufels. Raus aus der Sünde, an dem ich wohnen kann. Amen. So, das ist Altes Testament. Aber du brauchst die Zusammenhänge. Dann verstehst du viel besser, was Pfingsten geschehen ist. Durch sein Sterben und durch seine Auferstehung hat Jesus die Voraussetzung des heiligen Ortes, an dem Gott wohnen kann, für jeden Menschen geschaffen. Für Juden genauso wie für Nichtjuden. Und die Zeit des äußeren Tempels ist vorbei. Er wurde ja dann zerstört, 70 nach Christus. Und wenn der Tempel wieder aufgebaut wird, setzt sich der falsche Messias dort rein. Das Äußere des alten Bundes wurde durch Christus abgelöst und es wurde alles innerlich. Was früher ein Schatten war in äußeren Dingen, die man anfassen konnte, Dingen, die den Elementen der Welt zugedacht sind, wie Paulus beschreibt, hat Jesus nach innen gebracht. Das war das Herz des Vaters, war sein Ziel, seine Absicht von Anfang an. Aber es musste erst in uns ein heiliger Ort geschaffen werden. Deswegen konnte der Heilige Geist nur auf die 120 fallen. Weil Petrus zitiert dort, fallen auf alles Fleisch. Ja, wenn das Fleisch vorbereitet ist. Die 120 hatten in sich ein reines Herz. Die 120 haben das erlebt, was wir sagen, die Wiedergeburt. Und zwar in Johannes 19 kommt Jesus am Tag der Auferstehung in ihrer Mitte und sagt, Ruach. Das Zeichen als das Wort für Geist im Hebräischen. Blies sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und wem er die Sünden erlasst, sind sie erlassen. Wem die Sünden behalten, sind sie behalten. Das heißt, die Jünger wurden von Neuem geboren an dem Tag der Auferstehung. Sie hatten ihr Leben schon verändert. Sie haben Buße getan. Sie haben ihr altes Leben komplett zurückgelassen. Ich glaube, Petrus ist mit seiner Frau nie wieder zurück nach Galiläa gekommen, in seinen schönen Fischerkahn da auf dem See Genezareth. Tut mir leid, vielleicht waren sie zum Urlaub dort. Aber also in seinem späteren Leben, nach Pfingsten ist er nie wieder zurückgekehrt. So, sie haben alles hinter sich gelassen. Sie sind umgekehrt und haben Christus aufgenommen. Sie hatten Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus. Er lebte bereits nach dem Kreuz in ihnen. Denn durch sein Sterben und durch seine Auferstehung hatte jeder Mensch die Chance, ein heiliger Ort zu werden, wer Buße tut und wer es glaubt. Das waren die Voraussetzungen. Hat Jesus schon gesprochen, sein erstes Predigtwort, kehrt um und glaubt an das Evangelium, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich der Himmel ist im Herzen. Jetzt. Es kommt, aber es ist im Herzen. So. Und so hat Jesus diese Voraussetzung geschaffen und er wohnte unter ihnen. Die Jünger hatten schon den Heiligen Geist, aber sie sollten warten auf die Erfüllung des Heiligen Geistes. Seht ihr? Heiliger Geist, die Erfüllung ist was anderes wie die Bekehrung. Weil viele heutzutage sagen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, diese sogenannte Zusatzerfahrung, brauchen wir nicht, weil wir sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bei unserer Bekehrung. Stimmt, dafür gebe ich vollkommen recht. Jesus hatte zwei Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Die Jünger hatten zwei Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Jeder im Neuen Testament hatte zwei Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Und auch heute ist die Grundlage zwei Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Erstens die Bekehrung, der Heilige Geist zieht ein. Und zweitens die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist hat dich. Ganz, bloß ganz simpel. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Er kam in Maria hinein und das Wort wurde Fleisch durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird dich überschatten und das, was in dir geboren wird, Maria, wird das der Heilige des Höchsten genannt werden und du sollst ihm den Namen Jeschua nennen. So, das heißt, Jesus war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er war ja Gott in Menschenform. Und was geschah nach seiner Taufe? Der Himmel öffnete sich und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn und blieb bei ihm. Und Johannes, der Täufer, hat es gesehen. Versteht ihr? Vor seiner Taufe, hörst du, das sind alles jüdische Mythen, oder na, dass Jesus vorher als Kind schon irgendwas gewirkt hat, Zeichen, Wunder. Die Schrift sagt uns das nicht. Die Schrift sagt, nach seiner Taufe wurde er in die Wüste geführt vom Heiligen Geist. Und nach 40 Tagen kam er aus der Wüste heraus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und dann begann sein Wirken für 3,5 Jahre in Form von Zeichen und Wundern. Versteht ihr? Aber Jesus war ja schon immer mit dem Geist erfüllt. Und dann kam der Geist in Form einer Taube. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und tat Zeichen und Wunder. Und predigte das Evangelium ohne Furcht. Dasselbe erlebten die Jünger. Nachdem sie nämlich wiedergeboren waren im Obergemach, wo sie sich versteckt hatten, nehmt hin den Heiligen Geist, hatten sie schon die Vollmacht der Sündenvergebung erhalten. Na, wem die Sünden vergeben sind, sind sie vergeben und so weiter. Belastet sind sie gelassen. Aber sie waren immer noch in Furcht gebunden und haben im Obergemach sich eingeschlossen, 120, und sollten warten auf die Verheißung des Vaters. Aber sobald der Heilige Geist im Pfingsten auf sie kam, haben sie sich nicht mehr dort oben ausgehalten. Sie kamen aus ihrem Wüstenort auf die Straße in der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft des Heiligen Geistes bewirkte ein Reden neuen Sprachen und dann diese Predigt von diesem Petrus, der kurze Zeit vorher Jesus 3-mal verleugnet hat, weil er so eine Angst hatte, mit gekreuzigt zu werden. Hat er Jesus 3-mal verleugnet. Jesus hat ihm 3-mal gestattet, zu ihm zu sagen, ich liebe dich. Da war das wieder aufgehoben am See Genezareth, Johannes 21 oder 20. So. Und dieser Petrus steht auf in einer Kühnheit und einer Vollmacht. Ihr müsst überlegen, die Kreuzigung war noch gar nicht weit weg. Und die Pharisäer und die Römer haben sich nicht geändert in ihrer Einstellung zu dieser Sekte der Nazarener oder wie zu diesem Jesus. Und er stand voller Vollmacht auf, Kühnheit, dieser Fisherman, und er predigt ein Evangelium mit vielen Schriftstellen aus dem Alten Testament und erklärte den Juden die Erfüllung. Was machen wir heute? Wir haben mit dem Alten Testament angefangen und reden über die Erfüllung. So, und dieses Wort schnitt ihnen ins Herz. Und 3000 schrien, es waren sicher nicht alle, aber 3000 davon schrien, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir hier tun? Und dann gab es die Antwort. Tut Buße, glaubt an Jesus, kehrt um, glaubt an Jesus, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, die euch gilt, euren Kindern und alle, die der Herr noch hinzurufen wird. Ich zitiere jetzt alles aus Apostelgeschichte 2. So, und diese Verheißung des Heiligen Geistes galt den Juden damals zu Pfingsten. Es gilt ihren Kindern und alle, die der Herr noch hinzurufen wird. Und da kannst du sagen, das bist du und das bin ich und deine Nachfahren. Diese Verheißung des Vaters, dieser Heilige Geist, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist für jeden Menschen, der an Jeschua oder Jesus glaubt, der Buße tut und glaubt. empfängt die Verheißung des Vaters. Denn durch Buße und Glauben wird das Herz gereinigt. Das hat Petrus weiter hinten mal gesagt. Wo es darum ging, dass die Heiden, die sich bekehrt haben, die ganzen mosaischen Gesetze halten sollten mit Beschneidung und die ganzen Dinge. Da sagt Petrus, hört auf. Das Herz wird gereinigt, nicht durch die äußeren Dinge, die wir Juden über Jahrtausende gelebt haben. Es ist ein neuer Bund. Unsere Herzen werden gereinigt durch Buße und durch Glaube. Amen. Und das schaffte in jedem Menschen einen heiligen Ort, in dem Gott wohnen konnte. Und Gott kam auf diese Erde zu Pfingsten in der Gestalt des Heiligen Geistes. Gott kam und wohnte unter uns. Oder wohnt immer noch unter uns. Amen. Und so war die Geburtsstunde, diese Ausgießung des Geistes auf die 120. Das war der Moment, wo die Gemeinde gegründet wurde oder wo sie zum Leben kam. Dass Gott in Form des Heiligen Geistes in Menschen wohnt und unter ihnen wohnt. Er war in jedem der 120 und er war in ihrer Mitte. Und das ist das Kern, der Kernpunkt der ersten Gemeinde. Das war ihre DNA. Das ist ihre Geburtsurkunde. Gott in ihnen, in einem geheiligten Herzen durch Buße und Glauben, Gott in ihnen und gleichzeitig Gott in ihrer Mitte. Und das hat sich durch die ganze Apostelgeschichte hindurch so fortgezogen. Nochmal zurück. Jesus war 40 Tage mit ihnen zusammen. Er war in ihrer Mitte. Als Jesus in Israel, 40 Tage nach seiner Auferstehung, ließ er sich von ihnen sehen, sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 3. Er war als der Auferstandene in ihrer Mitte. Das heißt, er war unter ihnen, aber er war noch nicht in ihnen. Er wandelte in ihrer Mitte, genauso wie vorneweg als nicht gekreuzigter, ne, als noch Mensch, wandelte er 3,5 Jahre mit ihnen und nach der Auferstehung hat er ihnen das große Vorrecht gegeben, als Auferstandener 40 Tage unter ihnen zu sein, mit ihnen zu sprechen. So wie wir miteinander sprechen, sprach Jesus der Auferstandene mit seinen Jüngern. Das heißt, Gott wandelte in ihrer Mitte. Und dann hat Jesus ihnen aber gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Stellvertreter nicht zu euch. Und der Heilige Geist, Parakletos, Fürsprecher, Anwalt, Stellvertreter, kannst du am besten übersetzen, was Jesus gesagt hat von ihm, einer von derselben Qualität wie ich. Also der Heilige Geist ist nicht geringer wie Jesus, einer von derselben Qualität wie ich. Und den wird mein Vater vom Himmel her senden. Wenn ich gehe, kommt er. Und er wird, was wird er? Bei euch sein und er wird in euch sein. Ein heiliger Gott, heiliger Ort. Gott wird bei uns sein und er wird in uns sein. Jesus achtet den Heiligen Geist so sehr, weil es der Geist des Vaters ist und der Geist, der von Jesus ausgeht. 1. Korinther 6, wir sind ein Geist mit Jesus. Das Innere von Gott, was in Jesus lebt, der Geist des Vaters, der in Jesus lebt, lebt in gleicher Weise in dir und in mir. Das ist zu Pfingsten passiert. Der Vater schafft einen heiligen Ort durch seinen Sohn und er gießt seinen eigenen Geist in dich aus. Das Sprachenrede auslegen, das ist alles die Gaben, das ist alles eine Auswirkung davon. Evangelisation, alles. Das ist Zeichen Wunder, was danach kommt. Das Wichtigste ist, dass der Geist Gottes, des Vaters, in dir lebt. Und was kannst du dann rufen? Abba, lieber Vater. Amen. Römer 8. Und dieser Heilige Geist bezeugt deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Er gibt dir Heilsgewissheit, dass du in dem Moment, wo du stirbst, in den Himmel gehst. Heilsgewissheit. Jeder Christ braucht Heilsgewissheit. Wenn du heute keine Heilsgewissheit hast, dass wenn du zum Herrn gehen würdest und du weißt nicht, dass du da oben ankommst, dann ist es wichtig, Buße zu tun und Jesus neu in dein Herz aufzunehmen. Und den Heiligen Geist bitten, dass er dich erfüllt. Denn er bezeugt deinem Geist, dass du da oben ankommst. So, und dann ging Jesus ja und sagte, wartet. Und während dieser 10 Tage waren diese Jünger ohne Gott in ihrer Mitte. Sie waren wieder allein. Und als sie allein waren, haben sie sich wieder eingeschlossen. Und dann kam der Heilige Geist, der Stellvertreter, der Verheißene. Weil Jesus sagt, wenn ich nicht weggehe, kommt der Stellvertreter nicht. Und der Heilige Geist hat eine Eigenschaft, die Jesus nicht hatte und nicht hat. Der Heilige Geist hat die Eigenschaft, in jedem Menschen zu wohnen. Zurzeit in Milliarden von Menschen auf der Erde. Und gleichzeitig im Himmel zu sein, weil es der Geist des Vaters ist. Der ist da und hier, überall. Amen. Das ist diese Eigenschaft des Heiligen Geistes. Er kann in uns Wohnung nehmen. Gott wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Gut, lass uns mal ein paar Verse mal noch lesen, weil Jesus das alles prophezeit hat. Johannes 14, Vers 18 sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Er sagt, ich lasse euch nicht allein. Ich finde das so super von Gott, dass er nicht sagt, na jetzt macht mal hier. Ich gebe euch mein Wort, ich gebe euch meine Gebote und dann seht mal, wie ihr unten klarkommt. Nee, Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Und was sind Waisenkinder? Ohne Vater und Mutter. Deswegen schickt Gott den Geist des Vaters in unser Herzen. Wir sind keine Waisen mehr. Ich lasse euch nicht allein. Und Jesus sagt, ich komme zu euch. Er ist wieder da seit Pfingsten. Ich komme zu euch. Die Verse vorher, Vers 16 und 17, Johannes 14. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, das heißt einen, der von derselben Qualität wie ich, geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das heißt, der Heilige Geist verlässt dich nicht wieder. Das heißt, wenn du im Himmel ankommst, sagt der Heilige Geist, nee, so jetzt bist du angekommen, jetzt kannst du mich als Feuersäule da so sehen. Der Bert Hollerin, der war im Himmel gewesen und hat er vieles gesehen im Geist. Ne? Die dunkle Seite und die andere Seite. Da hat er in Lichtstand oder war, hat er immer die Engel beschrieben, wie die ausschauen von Deutschland und dies, das und jenes. Und er hat mal gesagt, dass er den Heiligen Geist als Person gesehen hat, weil der Heilige Geist ist eine Person. Und er sagt, er hat dieselbe Statur wie Jesus. Bloß Jesus leuchtet voller Herrlichkeit, voller Licht, dass du gerade hingucken kannst und der Heilige Geist ist voller Feuer, von Kopf bis Fuß. Ist wie eine Person aus Feuer. So, und das heißt, der Heilige Geist ist eine Person, die gekommen ist. Und er wird bei uns bleiben in Ewigkeit. Und er ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Warum kann die Welt den Heiligen Geist nicht empfangen? Weil die Welt, also die Welt bedeutet ein Mensch, der Jesus nicht sucht, Jesus nicht kennt, kein heiliger Ort ist. Und Gott wohnt nur in heiligen Orten. Schafft mir ein Heiligtum, dass ich in ihnen wohnen kann. Und Jesus sagt, die Welt, also die ungläubigen Menschen, noch ungläubigen, sie suchen ihn nicht und deswegen beachten sie ihn nicht und erkennen ihn nicht. Und er sagt von den Jüngern, nicht aber ihr. Ihr aber erkennt den Heiligen Geist, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist als Person, als derselbe, also von derselben Qualität wie Jesus, wird bei euch sein und wird in euch sein. Erinnert euch das an die Worte vom 2. Mose? Schafft mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann, in euch wohnen kann. Und ich will euer Gott sein und unter euch wandeln. Das heißt, der Heilige Geist ist als Person in dir, weil dein Herz ein reiner Ort geworden ist, durch Buße und Glaube, ist da in dich hineingekommen und gleichzeitig ist da in unserer Mitte. Kriegen wir es hin? Ja, er kann das. Er kann in uns sein, genau wie in unserer Mitte. Hat Jesus gesagt, das ist nicht meine Erfindung, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das heißt, er ist in unserer Mitte und in uns. Und Jesus legt so einen Wert auf die Person des Heiligen Geistes, dass er die Juden, speziell die Pharisäer damals gewarnt hat und hat gesagt, wenn ihr etwas gegen den Heiligen Geist sagt oder wenn ihr gegen den Heiligen Geist sündigt, kann es euch nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Ihr könnt gegen den Menschensohn alles Mögliche an Lästerworten sagen. Es wird euch vergeben, wenn ihr Buße tut. Aber wenn ihr gegen den Heiligen Geist lästert, wird es euch nicht vergeben werden. So ein Wert legt Jesus auf den Heiligen Geist, weil es das Innere ist des Vaters. Werdet ihr dessen mal heute bewusst, was du eigentlich empfangen hast? Gott in Form des Heiligen Geistes in dir, in einem heiligen Ort. Kolosser 1, 27, Christus in uns, die Hoffnung und Herrlichkeit. Sagt Paulus, aber lass mal nochmal Jesus sprechen in Vers 23, im selben Kapitel 14. Und dort spricht Jesus schon prophetisch, es ist eine Verheißung. Und er sagt, Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Amen. Das ist fast, als hättest du 2. Mose gelesen. Mein Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung bei diesen Menschen machen. So wie die Herrlichkeit Gottes in die Stiftshütte kam oder in den Tempel, so will Gott in dich hinein einziehen. Der Vater und ich, wir werden kommen bei den Menschen, die mich lieben und mein Wort bewahren. Und wir werden Wohnung bei ihm machen. Amen. Ist das nicht gut? Du bist ein Wohnort, du bist eine Wohnung Gottes. Und der Vater und Jesus kommen zu dir und machen Wohnung in der Person des Heiligen Geistes. Amen. Weil der Vater ist, sitzt auf seinem Thron, regiert alles. Alles, was jetzt so passiert, Gott hat nie ein Problem, ist immer im Frieden, immer Ruhe. Er tut Dinge, wie Simone heute schon gelesen hat in der Begrüßung, die über unser Verständnis darüber hinausgehen. Seine Gedanken sind höher wie unsere, ne? Seine Wege sind höher wie unsere. So, und Jesus sitzt zu seiner Rechten. Darum sagt Jesus, es ist gut, dass ich zu meinem Vater gegangen bin. Und von dort her werde ich wieder zurückkommen in absehbarer Zeit. Aber wer wohnt dann in dir? Der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist in dir wohnt, wohnt der Vater und Jesus in dir, in deinem Herzen, hier drin. Und das in jedem Einzelnen, der ein Heiligtum ist. Und er wird nicht nur in uns wohnen, sondern wird auch unter uns sein. Gut, kannst du sagen, die Worte von Jesus sind total überzeugend, aber ich brauche noch einen Beweis aus den Schriften. Von Paulus, da schauen wir mal rein, 2. Korinther 6, 16 bis 18. Ihr Lieben, worüber wir heute sprechen, ist das Geheimnis der ersten Gemeinde. Lass uns das wieder entdecken. Das ist der Kern von Gemeinde. Das ist ihre geistliche DNA. 2. Korinther 6, Vers 16 bis 18. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, ein Wohnort für Gott. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen, und unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein, Vers 18. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier hast du nochmal von Paulus einen ganz klaren Beleg dafür, worüber wir jetzt gesprochen haben. Und das hat Paulus in jeder Gemeinde gepredigt, weil das ist das Kernstück von jedem Christ und von jeder Gemeinde. Das heißt, eine Absonderung von der Welt. Was stimmt dein Herz? Hier geht es um unser Herz. Ne? Dort dürfen keine Götzen mehr drin wohnen. Vers 16. Denn wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Und er sagt, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will er Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Deshalb sondert euch ab, geht, sondert euch ab von der Welt, nicht von den Menschen, aber von der Sünde und von dem Satan in der Welt. Sondert euch ab und rührt nichts Unreines an. Denn es braucht einen heiligen Ort, in dem Gott wohnt. Und ich will euch aufnehmen, ich will euch Vater sein und ihr sollt Söhne und Töchter sein. Amen. Wir sagen immer so gern, wir sind Kinder Gottes, wir sind reife Söhne und Töchter und wir freuen uns an unserem Vater im Himmel. Mhm. Er nimmt uns an. Wenn wir uns absondern, wird er uns Vater sein und wir seine Söhne und Töchter. Er will in uns wohnen und unter uns wandeln. Er will unser Gott sein, wir sein Volk sein. Epheser 2, sagt Paulus dasselbe nochmal. Epheser 2, und hier geht es speziell um Gemeinde, Vers 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das heißt, wir sind seine Kinder. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel, Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und jetzt geht's los. Indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist oder durch den Geist. 2. Mose 25, 8. Schafft mir einen Ort, in dem ich wohnen kann. Durch Buße und durch Glauben, was die Apostel immer als erstes gepredigt haben, könnt ihr euch aufschreiben, nicht bloß dieser Blueprint von Apostelgeschichte 2, 38, sondern Apostelgeschichte 21 sagt Paulus, dass er überall an jedem Ort in den Häusern und öffentlichen Plätzen gepredigt hat, nämlich zu den Juden und zu den Nichtjuden, tut Buße und glaubt an Jesus. Buße und Glaube. Und die Reihenfolge muss auch so bleiben. Daraus bestand die Predigt von Paulus. Das hat er dort an die Ältesten von Ephesus gesagt. Und damit schaffst du einen heiligen Ort. Und hier sagt er, und dieser ganze Bau, das heißt alle, die umgekehrt sind von ihrem alten Leben und eine neue Schöpfung Christus geworden sind, durch den Glauben, in denen der Heilige Geist wohnt, die werden alle zu einem heiligen Tempel zusammengefügt. Das heißt, du gehörst dann nicht mehr dir selbst, sondern Gott nimmt dich mit einem bestimmten Zweck, um aus dir eine Wohnung zu machen, in dem er wohnt, und mit dir als Baustein, in dem er wohnt, einen Tempel zu bauen, in dem er wandeln und in dem er sich bewegen kann. Oder was sagt Paulus? Zu einer Wohnung Gottes im Geist, dass er in unserer Mitte wandeln kann. Amen. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme wieder euch zurück. In dem Stellvertreter sagt Jesus, und der Heilige Geist wird in euch sein und er wird unter euch sein. Und damit versteht man auch vieles, weil manche haben echt ein Problem. Ich habe es schon mal versucht zu erklären, weil es da Fragen gibt und manche das sehr einseitig auch predigen. Du musst diese Balance halten. Die Salbung des Heiligen Geistes ist in dir und sie ist gleichzeitig unter uns. Sie kann in dir sein, sie kann aber auch nicht unter uns sein. Das heißt, der Heilige Geist ist in dir, wo auch immer du hingehst, aber du kannst in eine Versammlung kommen, da ist er nicht in ihrer Mitte. Verstehst du mich? So, das heißt, er ist in uns und er ist unter uns. Und er wohnt in dir und fühlt sich wohl, wenn du dich absonderst von den Götzen und von dem alten Leben, ja? Denn du kannst den Heiligen Geist auch betrüben. Und ein ganz wichtiges Kriterium laut Epheser 4, wie du den Heiligen Geist betrüben kannst, ist mit deiner Zunge. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Durch Lästerreden und dort geht es dann hinten weiter. Und so kann der Heilige Geist in dir betrübt werden, das ist noch da, aber er zieht sich zurück, weil du dir nicht bewusst bist, dass du ein Tempel bist. Dann spürst du ihn und du hörst ihn, denn er wird in dir sein, in alle Ewigkeit und mit dir sein. Amen. Du hörst ihn innerlich und er geht nie. Und er sieht alles, was du siehst. Und er hört alles, was du hörst. Und er hört auch alles, was du sprichst. Deswegen sagt Jesus, wird ein Mensch Rechenschaft ablegen über jedes Wort, das er geredet hat, oder nur zu Wort am Tag des Gerichts. Das heißt, der Heilige Geist kriegt das alles, Gott selbst kriegt das alles mit. Du hast ihn in dir wohnen. Und gemeinsam werden wir aufgebaut zu einem heiligen Tempel im Herrn, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist eine Wohnung Gottes im Geist. Amen. Matthäus 18, Vers 20. Ein Vers, den wir alle kennen, oft proklamieren, oft aussprechen. Den habe ich früher viel gehört. Als Eingangsgebet in der Kirchenversammlung da. Matthäus 18, Vers 20. Aber du kannst diesen Vers nicht als Zauberformel sprechen. Dort steht, wenn ihr in meinem Namen hinein versammelt seid und wenn es zwei oder drei sind, bin ich in ihrer Mitte. Amen. Oder wie wir es schön sagen, wenn zwei oder drei versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Lassen auch oft weg, in meinen Namen hinein. Ich komme zu euch, sagt Jesus, in der Person des Heiligen Geistes. Ich will unter euch wandeln. Wenn zwei oder drei versammelt sind, wenn zwei oder drei Bausteine vorhanden, versammelt sind, in meinem Namen hinein, sagt Jesus, das sind die, die Buße getan haben, ihr Herz gereinigt haben, ein Heiligtum geschaffen, in denen ich wohne. Und wenn schon zwei oder drei von denen, in denen der Heilige Geist wohnt, wenn sie zusammenkommen, ist Christus Jesus da in der Form des Heiligen, Person des Heiligen Geistes. Amen. Und du kannst dich sonst wo treffen. Draußen im Feld, im Wald. Es ist nicht an ein Gebäude gebunden. Du kannst dich genauso in Gemeindegebäude treffen. Du kannst dich in den Häusern treffen. Auch in den Hausversammlungen. Zwei oder drei. Das ist das Zentrum auch jeder Hausversammlung. Christus in ihrer Mitte. Durch den Heiligen Geist. Versteht ihr? Wir sind lebendige Tempel. Und wenn wir zusammenkommen, bilden wir einen gemeinsamen Tempel, wenn zwei oder drei schon zusammen sind, in denen Gott wohnt. Und du kannst die Gegenwart Gottes überall dort erfahren, wo zwei oder drei versammelt sind. Du musst dir bloß dessen bewusst werden. Das stimmt, was Jesus sagt. Wir müssen ihm bloß einen Wohnort schaffen und das glauben und erwarten und uns dessen bewusst werden. So wird dein Haus ein Tempel. Wenn Ehepaar oder du mit deinem Gebetspartner zusammen betest, zwei oder drei, ausreichend schon zwei. Und das stärkste Gebet ist auch das Gebet eines Ehepaars, die in Einheit miteinander beten, ist der Herr in ihrer Mitte und er wandelt in deinem Zuhause. Du kannst die Gegenwart Gottes dort erleben. Viele fahren jetzt zu Konferenzen und die wollen die Gegenwart Gottes erleben, hier und da und dort. Und oft erleben sie es nicht oder ein falsches Feuer. Du kannst die Gegenwart Gottes zu Hause erleben. In einem reinen Herzen, Gott ist mit dir. Das bedeutet natürlich nicht, dass man in Versammlung ist, dass er dann wirkt. Ja? Sondern wenn Christen lebendige Bausteine zusammenkommen und diese Erwartung haben und diesen Glauben, dass Jesus in ihrer Mitte ist durch den Heiligen Geist, ist die Gegenwart Gottes da. Amen. Und das möchte ich euch ermutigen, als es hängt mit dem Glauben zusammen, der Erwartung. Wenn wir das nächste Mal wieder zusammenkommen, sei es zum Gebet, sei es in Häusern, sei es am nächsten Sonntag hier, nimm diese Schriftstellen, verinnerliche das, dass Christus in dir lebt und wenn wir zusammenkommen, dass er sich in unserer Mitte bewegt. Dass er hier ist im Heiligen Geist. Und dann kann er tun, was er will. Und wir können ihn nicht stoppen. Wir können es natürlich auch nicht verlängern, wenn er nicht mehr da ist. Das ist klar, dann muss man aufhören. Und das ist die Zeitbegrenzung. Wenn er nicht mehr da ist, Schluss. Wenn er da ist, weiter. Und ihn kannst du nicht in einen Minutentakt einplanen, dann kommt er nämlich gar nicht erst, weil er Gott ist. Ein Christ ist ein persönlicher Wohnort für Gott. Eine Gemeinde ist ein gemeinsamer Wohnort für Gott. Das ist das, was dich ausmacht als Christ, das, was die Gemeinde ausmacht. Lasst uns das suchen. Das war das Geheimnis der ersten Gemeinde. Wo die zusammenkamen, war das Primäre, was sie gesucht haben, Christus Jesus, der gesagt hat, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Die hatten das noch frisch drin, denn der Auferstandene war nicht weit weg. Also da ist er nicht vor nicht allzu langer Zeit dort aufgefahren. Und die Versammlung der ersten Christen hatten genau das. Deswegen gibt es wenig Struktur an Gebote im Neuen Testament. Es gibt klare Leiterschaftsregeln, klar. Weil man muss ja für Ordnung sorgen, weil das menschliche Fleisch ist auch noch manchmal ziemlich krass unterwegs. Das muss man dann ein bisschen ans Kreuz bringen. So, dafür braucht es eine Ordnung. Aber der Kern der ersten Gemeinde, es waren lebendige Bausteine, in denen Christus wohnt durch den Heiligen Geist, die zusammen einen Tempel bilden und sie haben Christus erwartet. Amen. Ich habe Berichte gelesen von der Versammlung der ersten Urgemeinde, wie das abgelaufen ist. Die hatten das mal recherchiert. Und ihr Kernmerkmal der ersten Gemeinde war, Jesus in ihrer Mitte und seine Liebe, die sich bewegt hat. Amen. Dann geschahen Heilung, dann geschahen Befreiung, dann gab es Lehre, dann gab es Geistesgaben, dann gab es alles. Leute wurden mitgebracht und sie wurden berührt vom Heiligen Geist. Die hatten ihre Nachbarn, Freunde mitgebracht in diese Versammlung. Da waren die Kinder, war alles dabei. Und ein Hauptmerkmal war Anbetung, wie es die Juden so lieben. Damit viel Tanz und so weiter. Und dann kam der Heilige Geist und bewegte sich. Und dann ging es los. Da hat einer ein Wort der Lehre, hat sie gelehrt. Der andere hat gesagt, hier, ich habe den Eindruck, hier ist jemand mit Krankheit da. So, und jetzt hatte gerade jemand eine kranke Nachbarin mitgebracht. Es gingen ein paar Leute hin, haben die Hände aufgelegt, wurde geheilt, der hat sich gleich bekehrt. Weil Jesus da war. Prophetische Worte wurden ausgeteilt. Der Heilige Geist hatte Raum. Und das war das Leben der ersten, deswegen sind die so rasant gewachsen. Die hatten kein Strategieseminar, wie gehe ich mit 3000 neuen Leuten um und dann kamen nochmal 5000 Männer dazu. Wie mache ich das? Jesus war in ihrer Mitte durch den Heiligen Geist. Das ist das Geheimnis. Und das ist Gemeinde. Übrigens, dieser Tempel, der aus den lebendigen Steinen gebaut wird, den gibt es vor Ort und den gibt es weltweit. Der Leib Jesu ist vor Ort. Das sind nicht bloß wir, da gehören auch alle dazu, die in dieser Stadt und Region, die genauso Buße getan haben und an Jesus glauben und gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Das sind die Grundvoraussetzungen. Ansonsten gehörst du nicht zum Leib Jesu. Egal welchen Stempel der Mitgliedsurkunde du hast. Jesus schaut das Herz an. Ist es ein heiliger Ort, gereinigt durch Buße und Glauben? Wohnt Christus in ihnen oder nicht? Und aus diesen einzelnen Ortstempeln hat Jesus seine weltweite Gemeinde, einen weltweiten Leib mit Millionen oder Milliarden jetzt von Bausteinen. Und diesen wird er zu sich holen, wenn er kommt. Amen. Gut, und wenn das da ist, Christus in den Menschen, Christus in ihrer Mitte durch den Heiligen Geist, daraus kommt alles andere. Und das Ich habe mehr, aber ich lasse das. Ich darf noch nur einen Punkt ganz kurz und dann eine Schriftstelle noch. Dann das Wichtigste war mir, das jetzt zu hören. Das Erste, was sich dort nach außen hin manifestiert, ist Apostelgeschichte 2, Vers 11. Sie gingen auf die Straße und sie predigten, weil die konnten gerade anders in neuen Sprachen, und diese Leute sagten, wir hören sie alle, die Wohltaten Gottes in unseren Sprachen reden. Das heißt, Sprachenrede hat verschiedene Auswirkungen. Aber eins der wichtigsten Dinge des Sprachengebets und Sprachensings ist Lobpreis. So, das heißt nicht, dass du jetzt auf die Straße raus und rum, ne, rausgehen musst, ja, zu Pfingsten und spielst das mal nach. Es geht darum, die erste Auswirkung, wenn Jesus in einem Menschen wohnt, durch den Heiligen Geist, ist Lobpreis und Anbetung. Und das Tag und Nacht. Lass dir das mal auf der Zunge. Wann hast du das letzte Mal zu Hause angebetet? Wann hast du das letzte Mal zu Hause Gott gelobt? Mit deinem Mund, nicht mit Medien. Es ist gut, mal Soaking zu hören. Oder aus meiner christlichen gute Lobpreis- oder Anbetungs-CD. Alles gut. Aber Gott will dich hören. Seid ermutigt. Die erste Auswirkung, dass Gott in dir lebt, ist Anbetung und Lobpreis. Ich setze noch eins nach. 1. Petrus 2, Vers 9. Könnt ihr aufschreiben. Hat Petrus genau dasselbe nochmal. Das ist das Hauptmerkmal von Gemeinde. Die Wohltaten dessen zu verkünden, der uns berufen hat, von der Finsternis zum Licht. Und Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Psalm 22, 4. Und der Heilige Geist kommt, um Jesus zu verherrlichen. Und wisst ihr, wenn wir als Gemeinde anbeten, zu Hause, aber als Gemeinde, wenn wir gemeinsam anbeten, wisst ihr, was dann geschieht? Jesus tränkt dich mit lebendigem Wasser. Lobpreis, du betest ihn an und er tränkt dich mit lebendigem Wasser. Wer braucht Erfrischung? Wer braucht Auferbauung? Das ist doch die Gemeinde, die draußen im Alltag ein hartes Leben führt. Und wenn man mal hört, was in den Schulen so los ist mit den Kindern, die Herausforderungen, denen Eltern heutzutage ausgesetzt sind, da war das damals, als wir noch Kinder waren, ob ich nun die Pioniere bin oder nicht, oder FDJ oder Konfirmation oder nicht, da haben wir gesagt, nein, machen wir nicht, und da war es gut. Aber heute, das sind ganz andere Herausforderungen mit dem ganzen Gender und diesen ganzen Zeugs. Ne? So, also braucht das Volk Gottes, wenn es zusammenkommt, Jesus durch den Heiligen Geist, der sein Volk auferbaut, dass sie gestärkt und aufgebaut, nicht runtergerissen, entmutigt nach Hause gehen, sondern aufgebaut werden. Und wo empfängst du diese Stärkung, diese Auferbauung? Als lebendiges Wort im Lobpreis und der Anbetung. Wer durstig, Johannes 7, 37, Offenbarung 21, 6. Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus hat es dieser Sünderin am Jakobsbrunnen angeboten. Er hat gesagt, trink doch von mir das Wasser. Da hast du keinen Durst mehr. Das heißt, in der Anbetung hier vor Ort, genauso wie bei dir zu Hause, kannst du geistig trinken, dass Jesus dich erfrischt. Er macht das. Er hat es verheißen, nimm es dir. Du brauchst Erfrischung in der Wüste dieser Zeit. Und was der andere Ausdruck, was in der Gemeinde auch dringend rein muss, ist das Wort Gottes. Die Gemeinde muss gelehrt werden mit den gesunden Worten, wie Paulus an Timotheus schreibt, des Wortes. Weil Jesus selbst gesagt hat, Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird keinen Hunger mehr haben. Das heißt, wenn du dich satt isst hier vom Wort Gottes, ich krieg schon einen Punkt. Aber wenn du dich satt isst vom Wort Gottes zu Hause, hast du halt früh schon mal so ein Häppchen Wort Gottes genommen, wo du hergekommen bist? Mach das auch Sonntag früh. Und wenn es eine Schriftstelle ist, lass sie in deinen Geist fallen und arbeiten. Du brauchst was zu essen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Meine Worte sind Geist und Leben. Wir brauchen dieses Brot. Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Das euch sättigt. Nicht wie die Israeliten, die mussten jeden Tag das Manna neu sammeln. Isst das Brot. Jesus ist das Brot. Und wenn Jesus in unserer Mitte ist, im Lobpreis, tränkt er dich mit dem Wasser aus dem Felsen, wie die Israeliten getrunken haben in der Wüste. Das war natürlich, aber du empfängst es geistig jedes Mal. Kannst eine geistliche Erfrischung erhalten. Sauberes Wasser vom Himmel. Und du empfängst das Brot des Lebens, du empfängst Jesus, wie er zu dir spricht. Und das sättigt dich. Und du solltest erfrischt und gesättigt aus jeder Versammlung gehen. Also das Herz muss sauber sein, ne? Das muss ein heiliger Ort. Und du solltest du nach Hause gehen. Das ist der Wille von Gott für jede Gemeinde. Amen. Du musst ihm begegnen, der gesagt hat, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Er ist das lebendige Wasser. Er ist das lebendige Brot. Und dann rufst du die Sünder, dann kommt Gebet, das ist auch noch ein Ausdruck von Gemeinde, dann rufst du die Sünder zur Umkehr, dass sie die Gnade der Vergebung empfangen. Das Zitat muss ich unbedingt noch loswerden von Dietrich Bonhoeffer. Ich habe es ein Buch, was ich jetzt durchstudiere, von einem deutschstämmigen amerikanischen Pastor, der sehr viel recherchiert hat. Ich habe schon mal was erwähnt. Die ganze Zeit vor dem Nationalsozialismus bis 1945, die Rolle des Staates, wie Hitler zur Macht kommen konnte, die ganzen Verdun-Verträge, wie das dazu geführt hat und die Rolle der Kirche. Das hat mich brennend interessiert. Der hat super recherchiert. Ich habe das schon mal gesagt, das ist von den 95% Christen in Deutschland, also katholisch-evangelisch, ne? Ein Bruchteil. So viel. Ein heiliger Überrest hat gegen dieses System gestanden. Und hat diesmal am Ende des Buches schreibt er von 800 Pastorabfachern, geistlichen Leitern, die in Konzentrationslager gesperrt wurden, weil sie sich bis zum Schluss, bis zum Kriegsbeginn für die bekennende Kirche eingesetzt haben, dass das Kreuz nicht durch die Swastika ersetzt wurde. Die mussten in den Kirchen das Kreuz entfernen und Swastika, also Kragenkreuz, vorne aufhängen. Und die hatten sich geweigert. 800 in Konzentrationslager. Die meisten haben es überlebt. Sie waren dort ein Zeugnis. Es haben viele KZ-Häftlinge nach der Befreiung durch die Russen oder Alliierten haben gesagt, durch das Zeugnis dieser geistlichen Männer, die uns jeden Tag Hoffnung gegeben haben, mit dem Wort Gottes, mit Ermutigung, Wasser und Brot für die Seele. Wir haben Hoffnung geschöpft und wir haben uns nicht gehen lassen und gesagt, na, dann gehen wir weg. Sondern durch das ihr Zeugnis sind wir noch am Leben. Amen. Und einer der herausragendsten, da hat die Biografie geistig gut aufgearbeitet von Bonhoeffer. Und einer, der am unerschütterlichsten war, weil viele sind abgeknickt dann durch diesen Druck. Und er sagt, das, was damals im Dritten Reich in Deutschland geschehen ist, ist ein Muster, wie das antichristische Reich sich aufbaut. Und wir erleben die Anfänge. Und du musst in den Anfängen erkennen, was du mitmachen kannst und was nicht. Auch wenn es Corona-Lockdown heißt. So, aber Bonhoeffer, die haben untersucht, warum ist das so standhaft geblieben bis zum Schluss? Er hatte sich in Amerika bekehrt. In Deutschland war er bei den liberalen Theologen, da kannst du dich ja nicht bekehren. Aber in Amerika hat er sich dann bekehrt, hat dann nochmal ein Studium weitergemacht und hat zum lebendigen Glauben gefunden. Und er beschreibt den Glauben an Jesus, also die Bekehrung so. Glaube ist das konkrete Erleben der Gegenwart von Jesus Christus, der Fleisch wurde, gekreuzigt und auferstanden ist. Glaube, also dass ein Christ, er bezeichnet damit einen Nachfolger von Jesus, ist das konkrete Erleben der Gegenwart Jesu Christi, der Fleisch wurde, gekreuzigt und auferstanden ist. Amen. Ich habe noch nicht so viel über Bonhoeffer gelesen, aber ich bin dann immer begeistert, wenn ich das, was da für ein Glauben hatte und für Statement, was da für Aussagen getroffen hatte. Der hat damals schon die billige Gnade konfrontiert in der falschen Kirche, die sich dem Hitler-System gebeugt hat. Und er hat geschrieben in dem Buch Nachfolge, das kann man allen nur empfehlen. Darum geht es, darum musst du die Gemeinde heutzutage vorbereiten. Nicht wie lange die Gottesdienste sind, sondern du musst die Gemeinde vorbereiten auf das, was kommt. Dass wir widerstandsfähig sind. Es braucht solche Leute wie Bonhoeffer, der hat in Seminaren, hat er junge Pfarrer gelehrt, wie sie in diesem antichristischen System klar auf dem Wort Gottes bleiben. Am Kreuz und nicht zur Swastika. Das war ein Mann Gottes. Halleluja. Dafür im Ausland mehr verehrt wird, meines Erachtens, wie im eigenen Land. Heutzutage noch viel mehr. So, noch viel weniger. Er sagt, dieser Glaube, das hat ihn bis zum Schluss dann durchgebracht, weil er wurde auf persönlichen Befehl von Hitler umgebracht. Also Hitler hat diesen Befehl persönlich gegeben. So, und Glaube ist das konkrete Erleben der Gegenwart Gottes. Du musst Gott erleben. Christus in dir und Christus unter uns. Und er sagt, er war so von der Liebe Christi erfüllt, von seiner Gegenwart, dass er die Liebe zur Wahrheit hatte. Diese Gegenwart Gottes, die Liebe Christi, gab ihm die Liebe zum Kreuz und die Liebe zur Wahrheit. Da hat Sachen über das Kreuz gesprochen, wie man, was es wichtig ist, am Kreuz zu sterben, da hörst du heute nirgendwo, was das Kreuz im Leben eines Christen bewirken muss, in seinem Buch Nachfolge. Zum Beispiel sagt er, das, was du in deinem Leben, deinem Charakter, in deinem Verhalten, in deinem Umgang, was du dem Kreuz vorenthältst, ist dein größter Stumbling Block, was ist, also zwar Englisch, Stolperstein, ja. Das, was du in deinem Leben dem Kreuz nicht ans Kreuz bringst, deine Verhaltensmuster, Charakter, dies ist dein größter Stolperstein auf dem Glaubensweg. Und das Moltke, kennt ihr den? Graf Moltke, habe ich nie gehört davon, also auf jeden Fall nicht so ausführlich. Da hat auch von ihm geschrieben, das war ein deutscher, bekennender Christ, auch ein Politiker wohl, also Staatsmann gewesen. Und er hat während Kriegszeiten hat er die Nachkriegsregierung Deutschlands schon vorbereitet, hat Dinge organisiert, wahrscheinlich auch mit Stauffenberg zusammen damals. Er war kein Kämpfer oder Attentäter, sondern hat die Nachkriegsregierung schon vorgearbeitet, wie es nach Hitler weitergeht. War ein bekennender Christ. Die Gestapo hat ihn eingesperrt. Und er hat Brief an seine Frau geschrieben. Und er hat gesagt, hier im Gefängnis, im Angesicht des Todes, erlebe ich die beste Zeit meines Lebens. Er hat gesagt, die konkrete Gegenwart von Jesus Christus ist in mir, auf mir, in meiner Zelle. Und ich bete zu Gott, dass mich diese Gegenwart Gottes bis zum Schluss auf dieser Erde begleitet. Amen. Graf Moltke, du triffst ihn im Himmel wieder. Den Vornamen habe ich jetzt vergessen. Moltke hieß damit Nachnamen. Zwei Tage vor seinem Tod konnte ihn seine Frau besuchen und die haben zusammen das Abendmahl gefeiert. Da hat beschrieben, dann später seine Frau hat es dann gesagt, die Gegenwart Gottes kam so stark auf mich, so eine Freude, so ein himmlischer Frieden, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Christus in uns, Christus unter uns. Egal, ob Christus unter uns in der Gemeinde, egal, ob Christus unter uns im Gefängnis. Lasst uns doch hier erleben, um vorbereitet zu sein, dass wir es dann auch dann haben. Der Oleg, wer hat das Zeugnis gelesen, gehört von ihm? Ich habe es ja bei Telekom-Gruppe reingestellt, vom Oleg, das Neue. Hört es euch unbedingt an, geht 28 Minuten, steht in der Telekom-Gruppe drin. Der Peter Ischke hat ihn gefragt, was braucht ihr am dringendsten in der Ukraine jetzt? Und er sagt, die Gegenwart Gottes und den Heiligen Geist. Wir erleben Erweckung. Menschen bekehren sich, die in Wohlstandszeiten weit weg waren von Gott. Wir brauchen die Gegenwart Gottes und den Heiligen Geist. Christus in uns, Christus unter uns. Der hat mir gestern erst wieder ein Video geschickt, wo die sich aufbauen in Lobpreis in seiner Gemeinde. Kann ich ja nicht mehr öffentlich treffen, in seinem Büro da, Haus. Und schreibt auch diese Woche, dass Raketeneinschläge die Russen immer mehr bombardieren, Mykolaiv. Sagt er, meine Gemeinde ist safe, also allen geht's gut und wir machen weiter. Wir dienen den Menschen. Wir haben Angst, sagt er. Natürlich haben wir Angst. Wenn der Boden, wenn 20 Meter weiter so eine Rakete einschlägt, sagt er, das ist wie Erdbeben. Aber natürlich haben wir Angst. Aber wir erleben die Gegenwart Gottes, die ist stärker. Und das ist das, was wir brauchen. Amen. Christus in uns, Christus unter uns. Und die ganzen Dinge von Barmherzigkeitsdiensten, praktische Hilfedienst für Notleidende, Diakone und so weiter, das kommt dann im Kapitel 4 und Kapitel 6 der Apostelgeschichte dann auch zum Tragen. Es kommt alles daraus, weil Christus in uns lebt mit seiner Liebe und unter uns. Und ich will nochmal als letztes, weil das nochmal eine super Parallele gibt zu 2. Mose 25,8, wie Ungläubige in einer Gemeinde erkennen, dass Gott in einer Gemeinde wohnt. Damit möchte ich abschließen. 1. Korinther 14, Vers 24 bis 25 spricht Paulus über die Geistesgaben, weil sie sind ein Ausdruck des Heiligen Geistes. Darum braucht es alle Geistesgaben in einer Gemeinde. Sollten wir uns danach ausstrecken. Und hier spricht er über die Gabe der Prophetie oder der Weissagung. Und er sagt, dass alle in der Gemeinde weissagen können. Und er sagt, Vers 24, wenn aber alle unter euch weissagten, es käme ein Ungläubiger, wir warten ja auf die, die ihn jetzt noch nicht kennen, oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. So würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in eurer Mitte ist. In euch oder in eurer Mitte. Beides. Amen. Das ist neu, dass der Mensch die Gemeinde. So geschah das damals und dort müssen wir wieder hin, ihr Lieben. Weil wir können den Menschen schon helfen. Du kannst ihnen seelisch irgendwie Liebe geben und Zuwendung. Aber dann werden sie von dir ziehen und dich nicht wieder loslassen, Tag und Nacht. Weil die machen dich zum Götze, weil sie das nie hatten. Sie leben auf in Patchwork-Familien. Sie leben auf in irgendwelchen Beziehungsproblemen. Alkohol, Drogen, dumm. Du musst an Christus binden, die brauchen ihn. Und stell dir das vor, Ungläubige, hier spricht von einem, es können auch mehrere sein, kommen hier rein und wir, in denen der Heilige Geist wohnt und in unserer Mitte erwirkt, fangen an zu prophezeien. Und nicht über seine Berufung oder was für ein guter Mensch er ist, für gute Charaktereigenschaften, nee. Er wird von allen überführt, von allen erforscht. So würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Der eine liest, sagt, ich sehe in deinem Herzen das. Und der andere sagt, ich sehe in deinem Herzen das. Solange wie der Ungläubige noch hier ist und reagiert, wird er von allen überführt. Und dann fällt er auf sein Angesicht und betet Gott an und bekennt, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Und dann wird aus ihm ein heiliges Gefäß, ein heiliger Ort, in dem Gott wohnen kann. Vater, wir danken dir, dass du uns dazu berufen hast, Herr, ein Wohnort für dich, für deinen Heiligen Geist zu sein. Dass wir deine Söhne und deine Töchter sind, die denselben Geist haben, den du hast, Vater, den Geist der Sohnschaft, den du in deinen Sohn gegeben hast. Lasst uns das heute ganz bewusst werden, dass das zu Pfingsten ausgegossen wurde und dass diese Verheißung auch allen nachfolgenden Generationen auch uns gilt. Danke, Vater, dass dein guter Geist in uns lebt. Gott hat Wohnung genommen in uns. Du hast dir ein Heiligtum bereitet. Du hast es getan. Du bist eingezogen. Du willst näher zu uns. Du willst uns Vater sein und wir deine Kinder. Es geht immer alles von dir zuerst aus. Du hast uns zuerst geliebt. Du hast uns zuerst erwählt, bevor wir überhaupt auf die Idee kamen, ja zu dir zu sagen, dich aufzunehmen. Du hast uns bereits gesehen und angenommen. Und du willst in uns wohnen. Und du willst in unserer Mitte wohnen. Und wir beten, Herr, dass das überall im ganzen Land, hier vor Ort, in der ganzen Region, überall im ganzen Land geschieht, wo deine lebendigen Tempel wieder Christus in ihnen erleben, den Heiligen Geist in ihnen, überall, wo sie sind. Und dass, wenn zwei oder drei versammelt sind in diesem Land, dass du dann kommst, Heiliger Geist, In deinem Namen versammelt, Jesus, bist du in ihrer Mitte durch den Heiligen Geist. Und wir wollen das glauben und erwarten und uns dessen bewusst werden. Und wollen auch um Vergebung bitten, Heiliger Geist, wo wir dich betrübt haben, wo wir uns dessen überhaupt nicht bewusst waren und wo wir nicht mit dir gerechnet haben. Und wir strecken uns aus nach dir, Heiliger Geist, nach deiner Freundschaft, Gemeinschaft, nach deinen Gaben, damit wir den Menschen dienen können im Heiligen Geist, dass sie erkennen, dass Gott in uns ist und unter uns. Amen.